Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Rund 2% der Kinder zwischen 10 und 17 Jahren leiden an einer diagnostizierten Depression. Eine Studie mit diesen Zahlen wurde vergangene Woche vorgestellt. Heute nun wurde eine Untersuchung präsentiert, die deutlich macht, dass Depressionen auch am anderen Ende der Altersskala massiv unterschätzt werden. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Außerdem berichten wir über die Zukunft der europäischen Raumfahrt und stellen ein weiteres Team vor, das für den Deutschen Zukunftspreis nominiert ist. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Alle 3 Jahre blickt Europa in die Sterne. Dann nämlich treffen sich die Minister, die für Raumfahrt zuständig sind, um die Pflöcke für Europas Zukunft im All einzuschlagen. In dieser Woche ist es mal wieder soweit. Ab morgen werden sie im spanischen Sevilla zusammensitzen. Das olympische Motto schneller, höher, weiter bzw. stärker, das könnte die Minister bei 3 Großprojekten anspornen, die Guido Meyer nun vorstellt.
Ein Stück Gestein vom Mars zu bekommen, ist kompliziert genug. Es zur Erde zu fliegen, ist noch einmal eine ganz andere Herausforderung. Wenn wir solch ein Vorhaben aber auf mehrere Schritte aufteilen, ist es nicht mehr so kompliziert.
Deswegen sucht die US-Raumfahrtbehörde NASA nach Partnern bei ihrer Idee einer sogenannten Mars Sample Return Mission, beim erstmaligen Versuch also, Proben vom Mars zur Erde zu fliegen. Doch wie Jim Watson, der Direktor des Mars-Explorationsprogramms der NASA, zugeben muss, gibt es dabei einen kleinen Schönheitsfehler. Funktioniert ein Element im Szenario nicht nach Plan, scheitert das ganze Projekt. Deswegen soll die Mission aufgeteilt werden. Im nächsten Jahr bereits wird es losgehen. Der amerikanische Mars 2020 Rover soll auf dem Mars Gesteinsproben entnehmen. Für den 2. Schritt wäre dann Europa verantwortlich, erklärt Sanjay Vichendran, zuständig für künftig robotische Exploration des Mars beim Europäischen Weltraumforschungszentrum ESTEC im holländischen Noordwijk.
Die Hauptaufgabe eines 2. Rovers wird es sein, dorthin zu fahren, wo der 1., der amerikanische Rover, die wertvollen Bodenproben deponiert hat. Der kleine europäische Rover soll sie einsammeln und mit ihnen sicher und zügig zurück zur Landeeinheit fahren.
Diesen 2. Rover will Europas Weltraumagentur ESA bauen. Doch die Mars-Mission ist nicht die einzige Baustelle der ESA. Amerikaner, Europäer, Russen, Kanadier und Japaner wollen zusammen eine Raumstation 2.0 bauen, erklärt Markus Landgraf vom Europäischen Weltraumforschungszentrum ESTEC im holländischen Noordwijk.
Es ist jetzt wichtig zu wissen, dass wir jetzt nicht irgendwie die ISS oder die Internationale Raumstation einfach verlegen wollen in den Mondorbit oder sie ersetzen wollen durch irgendwas, was den Mond umkreist, sondern in Wirklichkeit müssen wir drüber hinausgehen.
Dieses Etwas ist das sogenannte Gateway. Es soll das Tor zu 9 bemannten Mondlandungen werden.
Das Gateway besteht ganz ähnlich wie die ISS aus mehreren Modulen. Und wir in Europa schlagen vor, dass wir da einen signifikanten Beitrag zu liefern in der Form eines Nutzungsmoduls, das nennen wir ESPRIT.
ESPRIT steht für European System Providing Refueling Infrastructure and Telecommunications. Und genau das soll ESPRIT leisten. Auftankmöglichkeiten, allgemeine Infrastruktur für die Station und Telekommunikation. Außerdem will sich Europa am Bau eines gemeinsamen internationalen Wohnmoduls für das Gateway beteiligen. Hier sollen sich bis zu 3 Mann Besatzung für bis zu 90 Tage aufhalten können. Läuft alles nach Plan, soll das erste Bauteil des Gateways 2022 ins All geschickt werden. Welchen Anteil Europa daran haben wird, auch darüber wollen die ESA-Minister in dieser Woche entscheiden. Augusto Caramagno von der spanischen Weltraumfirma Cenea in Madrid hingegen hält den Space Rider für das derzeit am ehesten finanzierbare europäische Weltraumtransportsystem. Dieser Raumgleiter sieht ein wenig so aus wie die US-Space Shuttles, aber er ist kleiner und billiger als die amerikanischen Raumfähren es waren. Er könnte unbemannt Experimente zur Erdbeobachtung, Telekommunikation und sonstige Versuche in der Schwerelosigkeit in eine Umlaufbahn transportieren, so Giorgio Tomino, Programmmanager bei der ESA für das Projekt Space Rider.
Das Neue für Europa besteht in der Möglichkeit, diese Experimente auch wieder zurückzubekommen. Die Versuche werden also zunächst ins All transportiert, landen dann mit dem Space Rider wieder und werden schließlich zurückgeschickt an die Labore.
Mars Sample Return, Gateway und Space Rider. Drei Projekte, deren Chance auf Finanzierung im Rahmen der ESA ziemlich gut stehen. Denn statt schneller, höher, weiter gilt für Europa im All eben auch ein anderes olympisches Motto. Dabei sein ist alles.
Sagt Guido Meyer in seinem Vorbericht zum Treffen des ESA-Ministerrats. Morgen dann mehr dazu hier in Forschung aktuell. Vermeidbare Fehler, doppelte Arbeit, ärgerliche Verzögerungen. In vielen Unternehmen beschleicht die Mitarbeiter von Zeit zu Zeit das Gefühl, es laufe einfach unrund. Doch herauszufinden, wo genau es denn hakt, das ist oft nicht einfach. Das Unternehmen Celonis hat eine Software dafür entwickelt, die auch selbsttätig Verbesserungen vorschlägt. Den Münchnern hat das nun eine Nominierung eingebracht für den Deutschen Zukunftspreis 2019 als erstes Softwareunternehmen überhaupt. Bernd Schlupeck hat den Firmensitz für uns besucht.
Mitten in München zwischen Odeonsplatz und Universität sitzt eines der wenigen deutschen Einhörner. Also ein Startup, das mindestens mit 1 Milliarde US-Dollar bewertet ist. Es hört auf den Namen Celonis, benannt nach dem griechischen Gott des Strebens Zelos. Die Münchner sind in einem 5-stöckigen Hinterhofgebäude untergebracht, in dem sie gerade Etage um Etage erobern. Während im Erdgeschoss an diesem Tag 130 neue Mitarbeiter aus aller Welt für die sogenannte Onboarding Week zu Gast sind, sprechen die drei Gründer ganz oben über ihre Idee. Eine Software für Process Mining.
Das ist eine Zukunftstechnologie für die Zukunft der Arbeit und Wertschöpfung in Unternehmen. Worum es bei Process Mining eigentlich geht, ist, dass in unserem alltäglichen Leben überall Prozesse um uns herum sind. Ob das jetzt im Krankenhaus ist, wenn Patienten behandelt werden, ob das in der Buchhaltung von einem Unternehmen ist, ob es darum geht, bei einem Supermarkt die Milch in den Kühlschrank zu bringen und um die ganze Lieferkette. Und diese Prozesse kann man einfach immer noch deutlich besser machen.
Sagt Alexander Rinke. Der Mathematiker mit den neugierigen Augen ist zuständig für die Produktstrategie. Dabei macht sich das Unternehmen zunutze, dass viele dieser Prozesse auf Basis computerisierter Systeme ablaufen. Und diese generieren Daten. Genau dort dockt Celonis mit seiner Software an, extrahiert und analysiert die Daten und zeigt, wo etwas schiefläuft und wie sich Probleme beheben lassen. Der 30-Jährige öffnet ein Fallbeispiel auf seinem Laptop. Ein senkrechter, dicker blauer Strich, unterbrochen von Rauten, die Teilschritte eines Prozesses symbolisieren, taucht auf.
Was wir hier eigentlich sehen, ist ein Einkaufs- und Versorgungsprozess aus dem Krankenhaus. Dieses Krankenhaus hat über 104.000 Waren bestellt in einem Jahr. Die häufigste Variante dieses Ablaufs ist, das Krankenhaus braucht einen Artikel, schickt eine Bestellung ab, der Artikel kommt rechtzeitig an und wird angewendet. Da läuft sozusagen alles wie geschmiert. Allerdings hat das System auch über knapp 700 unterschiedliche Abweichungen von diesem Prozess gefunden. Und ich bin jetzt hier in der Lage, mit Celonis jede einzelne dieser Abweichungen mir anzuschauen.
Alexander Rinke klickt und eine weitere mit dem Hauptstrang verbundene Raute erscheint. Die Analyse zeigt, in 6.281 Fällen bekommt das Krankenhaus den falschen Artikel geliefert. Noch ein Klick mehr und es öffnet sich eine Liste. Darin ist dokumentiert, bei welchem Lieferanten das Problem am häufigsten auftritt. Um dieses künftig zu verhindern, kann die Software nun automatisch den Lieferanten benachrichtigen oder per Alarm rechtzeitig die zuständige Abteilung erinnern. Die Daten sind fiktiv. Aber hätte das Krankenhaus alle ermittelten Abweichungen behoben, hätten 167 Millionen Euro eingespart werden können, die vermiedene Mehrarbeit nicht einberechnet. Was theoretisch hinter Process Mining steckt, erklärt Martin Klenk. Der hochgewachsene, gelassene Mitgründer ist Leiter der Softwareentwicklung.
Die Technik an sich beschäftigt sich in erster Linie damit, ich habe ein Event-Log, da habe ich drin stehen, was ist passiert und wann ist es passiert. Und wie kann ich auf Basis von den Informationen ein Modell erstellen und wie kann ich das Modell verbessern. Das, was, glaube ich, dann wirklich dazu geführt hat, dass wir alle drei gesagt haben, ja, das ist eine gute Idee und wir wollen das auch als Unternehmen weiter vorantreiben, war dann, dass alle, denen wir das gezeigt haben, egal aus welchem Bereich sie kamen, extrem begeistert davon waren, weil es einfach Wissen war, wie eigentlich die eigene Firma funktioniert, was davor ihnen noch nie jemand gezeigt hat. So ist es dann im Endeffekt dazu gekommen, dass wir entschieden haben, ja, wir verfolgen den Ansatz, machen ein richtiges Produkt draus und gehen damit an den Markt.
Danach ging es Schritt für Schritt, Projekt für Projekt weiter. Zusätzlich vertrauten große Firmen dem 2011 gegründeten Startup in der frühen Phase. Heute benutzen bekannte Mittelständler wie auch Weltkonzerne die Software. Auf die Frage, was sie mit den 250.000 Euro Preisgeld des Deutschen Zukunftspreises anstellen würden, sagt Bastian Nominacher, zuständig für die Gesamtstrategie im Unternehmen.
Erstmal muss man gewinnen und deshalb ganz ehrlich, wir haben da noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, das Wichtigste ist vor allem die Anerkennung für unser Team, weil wir müssen immer quasi den Horizont von dem, was eigentlich machbar ist, erweitern. Und das geht nur, wenn jeden Tag viele Zellonauten aufstehen und das auch gut vorantreiben.
Soweit der Beitrag von Bernd Schlupeck zur Münchner Firma Celonis. Und das dritte Team, das für den Deutschen Zukunftspreis nominiert ist, das stellen wir Ihnen morgen vor. Da geht es um Kohlendioxid als Rohstoff. Ältere Menschen leiden seltener an schweren Depressionen als jüngere. Laut Robert-Koch-Institut sind es nur rund 6% der über 70-Jährigen. Allerdings die Suizidrate, die steigt ab 70 Jahren extrem an. Und Depressionen dürften dabei zu den Hauptursachen zählen. Wie passt das zusammen? Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe stellte heute in Berlin eine Studie vor, die sich mit diesem vermeintlichen Widerspruch befasst hat. Annegret Faber berichtet.
Christina Merseburger ist 73 Jahre alt und leidet schon einige Jahrzehnte an Depressionen. Die kleine Frau mit gewelltem, kurzem Haar möchte anderen erzählen, wie es ihr geht, denn sie glaubt, dass viele Leute immer noch nicht wissen, was Depressionen sind.
Also bei mir waren Symptome, dass ich urplötzlich ganz viel Gewicht verloren habe, dass ich nicht essen konnte, morgens vor allen Dingen, dass ich völlig aufgedreht war, dass Schlaf- und Wachrhythmus außer Rand und Band war, dass ich morgens eben ganz zeitig schon munter wurde.
Dann habe sie stundenlang im Bett gelegen und all ihre Probleme gewälzt. Sie habe dann das Gefühl, ganz viel machen zu müssen und überfordert zu sein, konnte aber auf der anderen Seite nicht aufstehen.
Eigentlich ist es meist dann so gewesen in den depressiven Phasen, dass es früh eben nicht losging, wenn man nicht ganz genau wusste, wie geht der Tag vorbei.
Mehrmals war Christina Merseburger stationär in Behandlung und kann dank ärztlicher Hilfe heute ein glückliches Leben führen. Doch 30% der Deutschen denken, dass man Depressionen im Alter nicht behandeln müsse, ergab nun eine Online-Befragung der Deutschen Stiftung Depressionshilfe. Dabei kam auch heraus, 13% denken, Depressionen im Alter gehören einfach dazu. Den Vorsitzenden der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Professor Ulrich Heger, erschrecken diese Daten.
Das heißt, das Risiko, dass eine Depression im Alter unterschätzt wird und nur als eine Reaktion angesehen wird auf die Bedürfnisse des Alters, das ist relativ groß. Und ein anderes großes Problem ist, dass in der Bevölkerung die Meinung ist, dass alte Menschen jetzt keine Psychotherapie wollen.
71% der Befragten glauben, dass Ältere keine Lust auf eine Psychotherapie hätten. Die Studienergebnisse würden aber auch das Gegenteil zeigen. Die Alten sagen, wir wollen Hilfe. Allerdings bekämen sie nur sehr selten Psychotherapien angeboten. Während im Schnitt ein Drittel aller Menschen bis 69 eine Therapie bekommen, sind es bei den Alten nur noch 12%. Ulrich Heger sieht darin einen Grund der bis zu 6-mal so hohen Suizidrate im Alter.
Also es gibt ein sehr hohes Suizidrisiko, das ja sehr häufig mit der Depression zusammenhängt bei alten Menschen. Und die wenigsten Menschen im hohen Alter, die eigentlich eine Psychotherapie bräuchten, denn sie wirkt auch im höheren Alter, bekommen eine Psychotherapie. Und das ist natürlich etwas, was eine Benachteiligung dieser Menschen darstellt und wahrscheinlich auch mit zu dem relativ hohen Suizidrisiko bei älteren Menschen, vor allem bei älteren Männern, mit beiträgt.
Senioren mit Depressionen werden häufig falsch oder gar nicht behandelt, so das heute veröffentlichte dritte Deutschlandbarometer Depressionen. 5.350 Menschen wurden dafür online befragt. In dem Fall waren es Frauen und Männer zwischen 18 und 79 Jahren. Die 73-jährige Christina Merseburger bekam die Hilfe, die sie brauchte. Aber sie kann sich auch vorstellen, dass viele alte Menschen sich scheuen, zum Arzt zu gehen.
Viele Leute wissen ja gar nicht, was mit ihnen ist. Ich denke schon, dass das die Kenntnisse in der Breite der Bevölkerung noch nicht so gegeben ist.
Einmal hatte ihre Familie gesagt, wir schaffen das alleine, du musst nicht in die Klinik. Aber nach ihrer Erfahrung sei eine schwere Depression ohne ärztliche Hilfe nicht zu bewältigen.
Das hat nicht funktioniert. Ich musste in die Klinik.
Nachdem ihr Mann vor 6 Jahren gestorben ist, zog die heute 73-Jährige ins betreute Wohnen. Dort lebt sie mit anderen Menschen ihres Alters zusammen, hat immer jemanden zum Reden und weiß auch, dass sie Hilfe bekommt.
Annegret Faber war das über das Depressionsbarometer 2019, das einen besonderen Schwerpunkt auf Depressionen im Alter gelegt hat. Äcker, Wiesen und Felder. Wenn man heutzutage in die Agrarlandschaft schaut, dann erblickt man oft grüne Wüsten. Denn vielerorts wachsen reine Monokulturen. Kann es den Honigbienen gelingen, in solch einer Umgebung zu überleben? Bisherige Untersuchungen haben keine eindeutige Antwort geliefert. Raps zum Beispiel liefert den Bestäubern reichlich Pollen und Nektar. Aber gilt das auch über das ganze Jahr hinweg? Das wollten Biologen der University of Illinois wissen und sind dazu aufgebrochen in den mittleren Westen der USA. Einer der Beteiligten, Adam Dolezal, hat mir erklärt, wie diese Studie im Detail aussah.
In der Mitte von Iowa, wo wir diese Untersuchung durchgeführt haben, gibt es zwar eine gewisse Abwechslung in der Landnutzung, aber auf dem Großteil der Flächen wachsen vor allem Mais und Sojabohnen. Wir haben kleine Bienenhäuser mit jeweils 4 Völkern an verschiedenen Standorten in der Nähe von Sojafarmen aufgestellt. Die Bienenvölker haben wir dann kontinuierlich beobachtet. Wir haben gewogen, wie viel Honig sie produziert haben. Wir haben die erwachsenen Insekten gezählt und auch die Larven und Puppen. Dabei haben wir zunächst einmal beobachtet, wie die Völker gewachsen sind. Sie hatten deutlich an Masse zugelegt, allerdings nur zu Beginn der Saison. Aber dann schien es, als sei plötzlich ein Punkt erreicht, wo die Nahrungsquellen versiegten und die Völker schwanden wieder dahin.
Aber selbst in diesen grünen Wüsten, da sollten doch noch irgendwelche Pflanzen blühen und es sollte genug Futter für die Bienen zum Überleben vorhanden sein.
Ja, aber nur für einen gewissen Zeitraum. Wir denken, dass die Bienen in der ersten Hälfte des Sommers sehr viel Futter finden, nämlich Nektar und Pollen in den Blüten von Sojabohnen und von Kleepflanzen, die am Rand der Äcker wachsen. Anfang August geht diese Blüte zu Ende. Dann bleibt den Bienen keine Futterquelle mehr, und zwar für den gesamten Rest des Jahres. Das heißt, ab August fangen sie damit an, ihre Honigvorräte für den Winter aufzubrauchen, lange bevor die kalte Jahreszeit eigentlich begonnen hat.
Wie könnte man denn den Bienen das Überleben erleichtern?
Dazu haben wir einen Versuch angestellt. Könnten die Pflanzen, die früher die Landschaft in Iowa bestimmten, den Bienen genug Ressourcen bereitstellen? Und damit meine ich die Hochgrasprärie, die jenen Teil des Kontinents bedeckte, als die europäischen Siedler dort ankamen. Also haben wir Bienenvölker aus einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet in die Hochgrasprärie gebracht. Genau zu jenem Zeitraum am Ende der Saison, als sie bereits wieder schrumpften. Und tatsächlich, wir konnten den Trend umkehren. Die Bienen und die gesamten Völker legten wieder an Gewicht zu. Damit lässt sich also der Gewichtsverlust abmildern, den wir bei den Bienen in Mais- und Sojagebieten festgestellt haben.
Welche Empfehlungen geben Sie nun aufgrund Ihrer Beobachtungen?
Honigbienen können eindeutig einen Nutzen ziehen aus den Pflanzen, die in der Prärie wachsen. Die Herausforderung besteht darin, wie man diese Pflanzen in die Landschaft integrieren kann. Und zwar so, dass das vereinbar ist mit der konventionellen Landwirtschaft. Denn auch die Bauern leben schließlich von diesem Land. Im Kern könnte man aber sagen, bringe die Bienen nicht in die Prärie, sondern bringe mehr Prärie zu den Bienen.
Sagt Adam Dolezal von der University of Illinois. Und damit kommen wir zum täglichen Blick in die Forschung, die Wissenschaftsmeldungen mit Michael Stang. Die globalen Treibhausgasemissionen erreichen neue Rekordwerte. Das geht aus gleich drei Studien hervor, die gestern bzw. heute vorgestellt wurden. Nach Angaben der World Meteorological Organization haben die Treibhausgase Kohlendioxid und Methan neue Rekordwerte in der Atmosphäre erreicht. Demnach lag der Jahresdurchschnitt 2018 von CO2 bei 407,7 ppm. Daten des Emission Gap Reports 2019 der Vereinten Nationen zufolge stiegen die Treibhausgasemissionen im ablaufenden Jahrzehnt jährlich um 1,5%. Vergangenes Jahr sah ein Rekordhoch von mehr als 55 Gigatonnen CO2-Äquivalent erreicht worden. Spürbar seien die Auswirkungen auch in Deutschland. Dem zweiten Monitoring-Bericht der Bundesregierung zufolge hat sich die mittlere Lufttemperatur hierzulande von 1881 bis 2018 um 1,5 Grad erhöht. Allein in den vergangenen 5 Jahren stieg diese um 0,3 Grad an.
Biologen fühlen einem Blauwal den Puls.
Erstmals ist es einem kalifornischen Forschungsteam gelungen, den Herzschlag eines Blauwals in natürlicher Umgebung zu untersuchen. Wie Meeresbiologen der Stanford University im Fachblatt PNAS schreiben, schlägt das Herz des größten Tieres der Erde fast nie normal, sondern wechselt ständig zwischen zwei Extremen. Während das Blauwalherz bei Tauchgängen mit nur 2 bis 8 Schlägen pro Minute ungewöhnlich langsam schlägt, rast es hingegen an der Wasseroberfläche förmlich mit bis zu 37 Schlägen pro Minute.
Bambusware ist nicht für heiße Getränke oder Speisen geeignet.
Zumindest warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung BFR vor Mehrweggeschirr aus Melanin, Formaldehydharz, das häufig Bambusfasern als Füllstoff enthält und daher als Bambusware beworben wird. Aus gesundheitlicher Sicht sind diese Produkte nicht in jedem Fall für die Verwendung als Geschirr geeignet. Das habe die toxikologische Bewertung von Daten der Landesüberwachungsbehörden sowie eigener Daten durch das BFR ergeben. Grund ist, dass bei höheren Temperaturen gesundheitlich bedenkliche Mengen an Melamin und Formaldehyd aus dem Geschirr in Lebensmittel übergehen können. Demnach waren die gesundheitlichen Richtwerte im Einzelfall bis zu 120-fach überschritten.
Schlechte Träume können für Widerstandsfähigkeit sorgen.
Wer schlecht träumt, könnte im Alltag von diesen nächtlichen Erfahrungen profitieren. Das vermutet ein Forschungsteam der Universität Genf im Fachblatt Human Brain Mapping. Die Forschenden hatten untersucht, ob und wie sich bestimmte Träume auf den Wachzustand auswirken. Demnach reagieren Menschen, die in ihren Träumen häufig Angst hatten, im Wachzustand weniger stark auf angstauslösende Bilder. Daher sei es denkbar, dass Menschen im Traum diese negativen Erfahrungen üben und später bei realen Gefahren besser reagieren können.
In Albanien gab es ein schweres Erdbeben.
Heute Morgen starben bei einem Erdbeben der Stärke 6,4 in Albanien mindestens 14 Menschen. Rund 600 Personen wurden dem Gesundheitsministerium zufolge verletzt. Das Epizentrum des Bebens befand sich etwa 30 Kilometer nordwestlich von Tirana, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Das Beben war auch im Süden des Balkans zu spüren. Es folgten mehrere Nachbeben mit Stärken zwischen 5,1 und 5,4.
Vielen Dank, das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Michael Stang.
Sternzeit, 26. November. Als Zweiter doch der Erste. In diesen Nächten sind gegen 21 Uhr Richtung Süden kaum hellere Sterne zu finden. Zwar gehört Fomalhaut, der Hauptstern im südlichen Fisch, zur ersten Größenklasse, sein Licht wird aber tief über dem Südwesthorizont im Dunst bereits so stark geschwächt, dass er nicht heller als ein Stern der zweiten Größenklasse erscheint. Deutlich höher leuchtet im Süden Diphda, ein Stern der zweiten Größenklasse im Sternbild Walfisch. Diphda ist auch unter der Bezeichnung Deneb Kaitos bekannt, was so viel heißt wie Schwanz des Meeresungeheuers. Der Walfisch, lateinisch Ketos, stand in der griechischen Mythologie für das Meeresungeheuer Ketos. Obwohl der Astronom Johann Bayer in seinem 1603 erschienenen Himmelsatlas Uranometria Diphda den griechischen Buchstaben Beta zuordnete, ist er der hellste Stern im Walfisch. Menka, der durch den Buchstaben Alpha gekennzeichnete Hauptstern, erscheint dagegen um etwa eine halbe Größenklasse schwächer als Diphda. Diphda ist rund 100 Lichtjahre von uns entfernt und hat etwa dreifache Sonnenmasse. Wenn er trotzdem fast 150 Mal heller als die Sonne leuchtet, muss er eine viel größere Oberfläche besitzen als die Sonne. Tatsächlich weist das Spektrum Difter als einen orangefarbenen Riesenstern von fast 18-fachem Sonnendurchmesser aus. Er hat also die längste Zeit seines Sternlebens hinter sich und erzeugt seine Strahlungsenergie mittlerweile aus der Verschmelzung von Helium zu Kohlenstoff und weiteren schwereren Elementen.
Und damit geht Forschung aktuell auch schon wieder zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei den globalen CO2-Emissionen.